Am 28. Februar kommt die Küste Brasiliens in Sicht. In der Stadt Bahia legen sie an. Zum ersten Mal wandert Charles durch einen tropischen Wald. Er staunt über die ungeheure Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren.
Entzücken ist nur ein schwacher Ausdruck, um die Empfindungen eines Naturforschers auszudrücken, der zum ersten Mal allein durch einen brasilianischen Wald gewandert ist. Wenn das Auge dem Flug eines farbenprächtigen Schmetterlings folgen will, wird man von einem Baum oder einer Frucht gefesselt. Wenn man ein Insekt beobachtet, vergisst man es wegen der seltsamen Blüte, über die es krabbelt. Wenn man sich dreht, um die Pracht der Landschaft zu bewundern, zieht schon wieder der nahe Vordergrund die Aufmerksamkeit auf sich.
Im Dämmerdunkel des Regenwaldes geht es vor allem um eines: um Fressen und gefressen werden. Die Schwachen müssen sich tarnen, wollen sie überleben. Darwin sammelt Käfer in der Farbe von giftigen Früchten, die überleben, weil die Vögel sie verschmähen. Er findet ein fabelhaftes Exemplar der Gespenstschrecke, die man im Aussehen nicht von dem trockenen Holz unterscheiden kann, auf dem sie sich gern niederlässt. Er entdeckt Insekten, die wie verwelkte Blumen aussehen, und Nachtfalter, die das Aussehen von giftigen Skorpionen imitieren, obwohl sie selbst ganz harmlos sind. Darwin fragt sich verwundert, wie das möglich ist, diese unglaubliche Anpassung an die Umgebung. Aber schon gibt es wieder etwas Neues zu entdecken.
In Brasilien wäre die Reise dann um ein Haar vorzeitig beendet gewesen. Darwin gerät mit dem aufbrausenden Kapitän Fitzroy wegen der in Brasilien noch sehr verbreiteten Sklaverei in Streit. Darwin hasst die Sklaverei aus tiefstem Herzen.
Ich habe gesehen, wie ein kleiner Junge, 6 oder 7 Jahre alt, dreimal mit der Reitpeitsche, ehe ich dazwischen treten konnte, über seinen nackten Kopf geschlagen wurde. Nur weil er mir ein Glas Wasser reichte, das nicht ganz rein war.
Darwin gelingt es einfach nicht, die Vorurteile gegen die schwarzen Sklaven, die die Menschen seiner Zeit haben, zu übernehmen. Er hört auf sein Herz, macht eigene Beobachtungen, bildet sich sein eigenes Urteil. Und da kommt Kapitän Fitzroy und behauptet im Brustton der Überzeugung, dass es den Sklaven doch gut gehe.
Er erzählte mir, er habe gerade einen Sklaveneigentümer besucht, der viele seiner Sklaven zusammengerufen und gefragt habe, ob sie gerne ihre Freiheit hätten. Und alle hätten mit Nein geantwortet. Darauf fragte ich ihn, vielleicht etwas spöttisch, ob er im Ernst etwas auf die Antworten von Sklaven in Gegenwart ihres Herrn gebe. Das machte ihn entsetzlich wütend und er sagte, da ich sein Wort in Zweifel ziehe, könnten wir nicht länger zusammenleben.
Zuerst denkt Darwin, dass er jetzt von Bord gehen muss. Aber Fitzroy entschuldigt sich und die Sache renkt sich wieder ein.
Also weiter, nach Rio de Janeiro, wo Darwin 2 Monate Zeit hat, Ausflüge ins Landesinnere zu unternehmen. Er macht Experimente mit Fröschen, untersucht Spinnennetze, füttert Glühwürmchen mit rohem Fleisch, bringt Ameisenarmeen in Aufruhr, um ihre Angriffs- und Verteidigungsstrategien zu beobachten. Überall macht er interessante Beobachtungen. Jeden Augenblick sieht er Neues, ungeheuer Aufregendes. Manches ist rätselhaft und geheimnisvoll.
Höchst überrascht war ich über die Lebensweise des Papilio Ferronia. Es ist der einzige Schmetterling, den ich je Beine zum Laufen habe benutzen sehen. Bestimmte wespenartige Insekten, die in den Ecken der Veranden für ihre Larven Zellen bauen, sind in der Umgebung von Rio sehr zahlreich. Diese Zellen stopfen sie voll mit halbtoten Spinnen und Raupen. Und anscheinend wissen sie wunderbar genau, wie sie sie in einem Maße zu stechen haben, dass sie gelähmt sind, aber weiterleben, bis die Eier ausgebrütet sind. Und die Larven fressen sodann die grausige Masse machtloser, halbgetöteter Opfer. Welch großes Vergnügen, wenn ich ein Tier untersuche, das sich weitgehend von jeder bekannten Art unterscheidet.
Gewissenhaft schreibt Charles alles, was er beobachtet, in seine Tagebücher. Mehr als 600 Seiten wird später das Buch umfassen, das er über seine Naturbeobachtungen während der Reise mit der Beagle schreibt.
Darwin sammelt und sammelt. Unermüdlich ist er. Er packt alles Interessante in Kisten und schickt diese nach England zu Professor Henslow. Nicht alles kommt heil an. Manchmal zerknicken die Schwanzfedern der exotischen Vögel. Ein Prachtexemplar von Krabbe verliert alle ihre Scheren. Zwei Mäuse vermodern während der Überfahrt. Aber von den Tausenden von Exemplaren, die die Reise unbeschadet überstehen, ist Henslow völlig begeistert. Er lobt Darwins Arbeit überschwänglich. Was Darwin nicht weiß, sein alter Professor liest Darwins Briefe auf Zusammenkünften von hochrangigen Wissenschaftlern vor, gibt 10 besonders interessante Briefe als Buch heraus. Mit jedem Kilometer, den Darwin zurücklegt, wächst in der Heimat sein guter Ruf als Naturwissenschaftler.